Hallo und herzlich willkommen zum Eishockey Newscast. Heute dreht sich alles um die DEL2 und auch um das Spektakel in Klingenthal. Dazu begrüße ich wieder zwei wunderbare Gäste. Als erstes möchte ich zum ersten Mal im Podcast mit dabei vorstellen, den Klaus Wortruber. Servus, Klaus.
Servus. Schön, dass ich dir mal vorbeischauen darf.
Klaus, möchtest du dich mal kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich beschäftige mich durchaus schon 2-3 Tage mit Eishockey. Hab tatsächlich meinen Beruf bereits angefangen, als es die Eishockey News noch gar nicht gab, nämlich beim Sportkurier in Augsburg. Und bin dann seit 91 jetzt in der Sportredaktion der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg unterwegs. Und gab einer der letzten verbliebenen Mitarbeiter der ersten Stunde bei der Eishockey News.
Danke dir, Klaus. Und bereits mehrfach im Podcast zu Gast, der Groß-Sebastian. Servus, Sebastian.
Hallo Jens, grüß dich.
Möchtest du auch noch mal ein paar Worte zu dir verlieren?
Das kann ich gerne machen. Ja. Ich muss sagen, so ein Urgestein wie der Klaus bin ich nicht. Also obwohl ich jetzt inzwischen als Redaktionsleiter bei der Eishockey News tätig bin, hat er da einige Jahre Eishockey-Erfahrung Vorsprung gegenüber mir. Und wie gesagt, er ist schon vom Anfang an bei der Eishockey News dabei. Ich jetzt fest seit 2014. Bin ich fest angestellt als Redakteur, dort mit den Hauptthemenbereichen DL2 und Nationalmannschaft. Komme aus Straubing, bin dort mit dem Eishockey aufgewachsen, habe 2009 mein Abitur gemacht, dann 5 Jahre studiert und seit 2014, wie gesagt, fest bei der Eishockey News tätig.
Vielen Dank. Dann wollen wir doch gleich mal ins Geschehen eingreifen. Jetzt war ja letztes Wochenende das Hockey Outdoor Triple in Klingenthal. Ja, Sebastian, du warst ja auch vor Ort. Wie hat es dir gefallen? Was würdest du zur Atmosphäre sagen? Sportlich, wie siehst du das Event allgemein? Oder wie hast das du empfunden?
Also ich denke, es war schon was ganz Besonderes für alle, die da live vor Ort dabei sein durften, sage ich jetzt mal, weil es was ist, was man nicht alle Tage hat. Also was heißt nicht alle Tage? Das war ja eine absolute Premiere, dass man Eishockey an der Skisprungschanze sieht. Und dieses Outdoor-Eishockey-Feeling ist schon was Besonderes, sowohl für die Spieler, glaube ich, als auch für die Fans, als auch für uns als Journalisten, wenn man dann mal zwischendurch mal vom Regen fliehen muss, wenn es auf der Pressetribüne kein Dach über den Kopf gibt, ist auch eine besondere Geschichte. Und es waren, glaube ich, rein atmosphärisch 3 sehr gelungene Tage mit tollen Fangruppen aus der DEL2, aber auch aus Tschechien am Samstag. Und die Stimmung war super. Und das, glaube ich, kann man wirklich auch als Fazit ziehen, dass man das schon irgendwie auch als Journalist in sich einsaugen konnte, die 3 Tage.
Danke dir. Klaus, was kannst du zum Event sagen oder was ist deine persönliche Meinung dazu?
Ja gut, nachdem Regensburg ja einer der letzten höherklassigen Standorte der ersten 3 Ligen war, die ein Dach über dem Kopf bekommen haben, habe ich da natürlich schon so in alten Erinnerungen geschwelgt, bin da ein paar Mal auf- und abmarschiert und mit den Betonsteinen und so, da kam ich mir schon ein bisschen wie im Stadion an der Nibelungenbrücke so ein bisschen vor. Und da tauchen natürlich auch Bilder vor dem Kopf auf. Und wenn der Sebastian sagt, flüchten vor dem Regen, dann kann der Dinosaurier dazu sagen, dass halt da die Journalisten in der Fankurve standen und auf durchweichtem Papier ihre Notizen gemacht haben, hinterher in die Redaktion geeilt sind, sie telefonisch von den letzten Minuten informieren haben lassen und dann auf einem vom Fotografen Islands entwickelten Schwarz-Weiß-Film auf negativ versucht haben, Spieler zu erkennen, auch möglicherweise entscheidende für das Spiel auf die Schnelle. Also das ist jetzt nicht 100 Jahre her, sondern durchaus noch in Reichweite. 99 ist umgezogen worden in Regensburg. Also ich habe auch noch 8 Jahre berufliche Freilufterfahrung und ein bisschen was davor. Und solche Sachen kommen schon hoch, weil ich vermisse auch nach wie vor zum Beispiel die Wunderkerzen, die Sternelwerfer. Da hat man kein bengalisches Feuer gebraucht oder sonst irgendwas, sondern das ging damit. Und wir haben auch schon viele Spieler immer noch erzählt, dass die immer noch Gänsehaut kriegen, wenn sie daran denken, also diese Helden der alten Tage. Und das ist natürlich bei mir schon ein bisschen mit hochgekommen. Deswegen wollte ich da auch unbedingt dabei sein. in Klingenthal und atmosphärisch einfach schön. Und so viel Freiluftspiele habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. War nur bei der WM in Gelsenkirchen damals, unter anderem auch bei dem Deutschland-USA. Aber eins der DEL oder DL2 hatte ich auch noch nicht live gesehen. Und ja, wer weiß, wann da Regensburg mal wieder beteiligt ist.
Ja, ich finde auch, das war ein sehr, sehr frisches, vor allem, ja, doch was Neues auch für die DL2, vor allem auf einer Skisprungschanze, fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch die Kulisse. Wie habt ihr beide die sportliche Qualität empfunden? Diese Frage geht jetzt zuerst an dich raus, Klaus.
Ja, wenn ich jetzt das Regensburg-Spiel nehme, für mich war es tschechisch, also fangen wir mit dem tschechischen Spiel an. Das tschechische Spiel, ganz interessant, mal ein Extraligaspiel zu sehen, war schon ein bisschen anders. Technisch, Tempo, also man hat gesehen, das ist ein bisschen was anderes wie das, was man sonst sieht. Also ich fand es sehr interessant. Und was das Regensburger Spiel anging, ja, da war das erste Drittel so ein Anpassungsdrittel, habe ich so den Eindruck gehabt, weil da war das Niveau überschaubar bis dürftig, würde ich sagen, jetzt sportlich. Aber das hat sich dann ja im Laufe des Spiels ja auch eingependelt und war durchaus interessant. Und hinterher die Spieler haben gesagt, mei, wir haben ja gewusst, wie es kommt und dass das ein bisschen anders ist, aber alles andere hat das locker wettgemacht und so sehe ich das eigentlich auch. Also man wusste, dass das Eis nicht das Beste ist. Man wusste, dass, oder die Spieler haben relativ schnell gesehen, dass der Puck ein bisschen anders springt. Ja, man wusste, dass die Maße, dass 4 Meter in der Breite fehlen, aber ich glaube, das war relativ schnell dann weg und war cool anzuschauen.
Wie empfindest das du, Sebastian?
Ja, ich denke, schon vieles ganz korrekt, was Klaus gesagt hat. Das tschechische Spiel war vom Tempo her und vor allem vom Passspiel her natürlich ein bisschen genauer als die beiden DL2-Spiele. Man sieht natürlich da den leichten Unterschied zwischen erst- und zweitklassigen Eishockey. Trotzdem war gerade das Derby am Freitag zwischen Grimmitschau und Dresden ein hervorragendes DL2-Spiel, vor allem von den Eispiraten, muss man dazu sagen. Zwei Drittel lang, das erste und das letzte Drittel war Dresden klar unterlegen. Im zweiten Drittel war es ein sehr schöner Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Insgesamt, nicht nur weil jetzt da 10 Tore gefallen sind, hatte es so ein bisschen mehr Mitreißfaktor als die Partie am Sonntag. Trotzdem muss man auch hier nochmal sagen, großes Lob auch an die Fans von Weißwasser und Regensburg, die ja beide jetzt nicht nah an Klingenthal liegen und circa 300 Kilometer Anfahrt beide Fangruppen haben, dass es echt geschafft wurde, da über 10.000 Fans nach Klingenthal zu bringen. Und das ist für mich so ein bisschen auch der Punkt, wo ich sage, für alle, die nicht dabei waren, man muss sich's verinnerlichen. Oftmals, wenn man über Outdoor-Spiele redet, dann meint man, man ist ewig weit weg, braucht ein Fernglas, um den Puck zu sehen. Und die Stimmung von einer Seite vom Stadion kommt nicht zur anderen Seite an. Und das war halt hier genau das Gegenteil, um so ein bisschen die Brücke wieder zur Atmosphäre zu schlagen. Man war super nah dran. Und wenn man jetzt mal die beschlagenen Scheiben vom Freitag ausnimmt, dann war die Sicht auch aufs Spielgeschehen echt perfekt. Und es war eigentlich wie normales Eisstadion-Feeling, nur ohne Dach, was so die Stimmung angeht.
Vielen Dank. Natürlich muss man natürlich neben dem sportlichen auch den finanziellen Aspekt mit betrachten. Jetzt haben natürlich die Organisatoren mit ein bisschen mehr gerechnet. War das für euch beide vorhersehbar, dass vielleicht ein Defizit dabei rauskommt? Oder sagt sie, das hat man dann doch tatsächlich vielleicht auch mit einkalkuliert? Sebastian, wie ist denn da deine Ansicht dazu?
Na, ich denke, wenn man so ein Eventspiel angeht, dann ist da von Haus aus mal ein gewisses Risiko dabei. Wenn man dann noch was macht, was bisher noch keiner gemacht hat, in dem Fall jetzt eben eine Skisprungschanze zu gehen und nichts Bekanntes wie ein Fußballstadion, dann kommt das Risiko natürlich, wird dann nochmal größer. Und dann kommt in meinen Augen der größte Problemfaktor ist einfach die Lage dort. Nicht das Stadion an sich selbst, sondern einfach, dass es wirklich Klingenthal eine sehr, sehr kleine Stadt ist im Vergleich mit Dresden, Hannover, wo bisherige Eventspiele stattfanden, Düsseldorf, Köln, kann man überhaupt nicht vergleichen, logischerweise. Und die Anfahrt der Fanmassen, die ja zum Großteil über Shuttlebusse geregelt wurde, das war schon viel Organisation notwendig. Und so ist es am Ende wahrscheinlich so ein Rahmen, wenn wir jetzt zwischen 10.000 und 15.000 Zuschauern sprechen, wo man auch ehrlicherweise nach 3 Tagen dieses Event sagen muss, mehr ging auch nicht oder mehr geht auch nicht. Und wenn man dann ursprünglich hofft, 20.000 Leute hinzubekommen und dann eben durch diese behördlichen Vorgaben sieht, dass das nicht funktionieren wird, dann ist es wahrscheinlich unabhängig davon schon absehbar, dass sich am Schluss die Rechnung nicht ausgeht.
Danke dir. Klaus, wie siehst du das?
Ja, sicherlich so ähnlich. Ist, glaube ich, schon schwierig, wenn du mit so vielen Zuschauern von vornherein kalkulierst, damit die Rechnung überhaupt aufgeht. Und meine Sorge dabei ist halt eigentlich nur, dass du erstmal jemanden finden musst für die Zukunft, wenn du sowas wiederholen willst, der dieses Risiko dann in der Form auf sich nimmt. Das spricht wahrscheinlich dafür, dass das doch eher selten der Fall sein wird, weil die finanzielle Seite ist natürlich eine wichtige Seite, aber alle anderen Zwecke hat dieses Spiel zweifelsfrei erfüllt. Also ich glaube, das war nur positiv. Also der finanzielle Faktor ist natürlich ein großer Negativer, der vielleicht halt dann beeinflusst, dass sowas noch seltener stattfindet.
Da gehe ich mit euch mit. Ich persönlich glaube aber tatsächlich, dass das Event sehr, sehr viele positive Reaktionen hervorgerufen hat, vor allem in der Wahrnehmung der DEL2 in der Öffentlichkeit. Und auch, dass man mal was doch Freches, Mutiges probiert hat mit einer Skisprungschanze. Also ich sehe da tatsächlich trotz natürlich, muss man sagen, dem finanziellen Einbußen, die der Veranstalter wahrscheinlich mit sich hat oder nicht wahrscheinlich, sondern hat, finde ich, glaube ich, trotzdem, dass man in der Außendarstellung sehr, sehr viel Gutes machen konnte. Ich weiß nicht, Sebastian, kannst du da mit mir mitgehen oder sagst du, es war doch ein bisschen zu viel des Guten?
Nein, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich glaube auch für die Fans, die es jetzt live im Stadion miterlebt haben, aber auch für die, die es jetzt nur über die Berichterstattung durch die Medien mitbekommen haben, glaube ich, war es mal was Besonderes. Ich denke, auch wenn, wie der Klaus das schon gesagt hat, diese Freiluftspiele ja nicht irgendwie alle Wochen jetzt in Deutschland stattfinden, ist es trotzdem was, dass man dieses typische Freiluftspiel in einem größeren Fußballstadion jetzt schon kennt, nach, sage ich mal, den letzten 6, 7, 8 Jahren, wo das regelmäßig in beiden Ligen DL und DL2 praktiziert wurde. Und darum finde ich den Weg, irgendwie in besondere Locations zu wählen, genau den richtigen. Und meiner Meinung nach muss der auch für die Zukunft der richtige bleiben. Ich denke, wenn man ein bisschen sucht und ein bisschen mit den Teams spricht und frei ist für Ideen, dann werden sich auch da noch andere Ideen finden an anderen Standorten, wo sich in einem Zuschauerrahmen von zwischen 10.000 und 20.000 so Sachen umsetzen lassen, wieder Teams ins Boot zu holen, die bereit sind, dann diese Sache einzugehen. Und ich glaube, für die 4 teilnehmenden Teams war es echt eine sehr coole Erfahrung.
Bist du da der gleichen Meinung, Klaus, oder siehst du das ein bisschen anders?
Nee, absolut. Wie gesagt, es wäre schade, wenn sowas dadurch auf der Strecke bleiben würde, durch die finanzielle Seite. Das ist halt ein bisschen meine Sorge dabei. Aber ansonsten glaube ich sogar, dass nicht nur die 4 Teams profitiert haben, sondern eigentlich die Liga profitiert. Auch die anderen, die nicht gespielt haben, bringt vielleicht ein bisschen mehr Fokus. Ich denke, so sollte auch die allgemeine Sichtweise sein, dass es nicht nur um das Ego und die einzelnen Vereine geht, sondern dass es auch um die Liga geht. Und sowas überhaupt auf die Beine zu stellen, war mutig genug. Und ich hoffe eben nicht, dass der finanzielle Schaden solche Ideen für die Zukunft beeinflusst.
Vielen Dank. Dann möchte ich natürlich noch auf was hinweisen oder beziehungsweise die Brücke schlagen. Ja, es gab auch die Ehrung der besten Akteure in der DEL2. Ich nenne es jetzt mal namentlich. Torhüter des Jahres wurde Oleg Schilin, Verteidiger des Jahres Max Faber, Stürmer des Jahres Andrew Jogen und auch Spieler des Jahres, Rookie des Jahres Jonas Steppmer, der U21-Spieler des Jahres Philipp Bidul und der Trainer des Jahres Max Kaltenhauser von den Eisbären Regensburg. Klaus, war für dich eine große Überraschung dabei oder sagst du, die Wahl waren eigentlich ganz klar, dass genau dieser Spieler oder dieser Trainer wird?
Nee, das ist sicherlich alles in Ordnung. Und wie immer sind Wahlen ja auch ein Stück weit subjektiv. Dadurch, dass es die sportlichen Leiter, Trainer und Kapitäne sind, die da wählen, hat das auch nochmal eine andere Dimension. Wobei ich finde, wir veranstalten ja auch ständig solche Wahlen, Spieler der Saison bei uns in Regensburg. Und Eishockey-Fans haben ein gutes Feeling für die Situation. Also auch die können das gut einschätzen. Aber da lässt sich über kaum eine Position, ja, muss man irgendwie ein Streiten anfangen. Ich hätte bei den Verteidigern vielleicht jemand anders genommen, mit dem Mr. Bellinson. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Der Max Faber ist sicherlich auch keine schlechte Wahl. Und natürlich denke ich, aufgrund des Abschneidens der Regensburger war jetzt wenig überraschend, dass genau diese Positionen auch auf Regensburger gefallen sind, mit Andrew Jürgen und mit dem Max Kaltenhauser. Wir hatten voriges Jahr beim Spieler der Saison, hat's geheißen, bei uns, nehmt doch das ganze Team. Und ich hätte heuer gesagt, nehmt doch die ganze Reihe für einen Spieler der Saison. Denn meiner Meinung nach hätten wir da ja jeden dieser drei nehmen können. Aber das ist natürlich dann immer, wird halt fokussiert auf einen. Und da ist der Andrew sicher nicht der Verkehrte.
Ja, Sebastian, wie siehst du die Wahl? War bei dir irgendjemand dabei, wo du sagst, wundert mich doch sehr, oder sagst du, alle für mich absolut nachvollziehbar?
Ja, ein bisschen überrascht wird man natürlich immer von den Rückmeldungen der Clubs, wobei ich sagen muss, als Durchführender der Wahl habe ich natürlich immer den Einblick und weiß, wie spannend die Sachen sind und wie sich's entwickelt. Und ich würde jetzt in der heutigen Wahl schon feststellen wollen, dass viele Kategorien echt bis zum Ende offen waren. Und da geht es eben um Torhüter und Verteidiger des Jahres in erster Linie. Während andere Kategorien gefühlt nach 2 Tagen der Wahlbögenrückmeldung fix waren. Und da reden wir jetzt über den Spieler des Jahres und über den Trainer des Jahres. Und das hat sich sehr früh abgezeichnet, dass in manchen Kategorien große Einheit besteht. Also ich kann es ja jetzt hier auch in dem Rahmen mal sagen. Bei der Wahl zum Spieler des Jahres hat Andrew Jogan, wie gesagt, so viele Stimmen bekommen, dass alle Konkurrenten nur eine einzige hatten. Also er hat im Prinzip von den 31 Wahlbögen, ich glaube, es waren am Schluss 26 oder 27 bekommen, und dann gab es noch 5 Konkurrenten, wo jeder eine Stimme hatte. Das zur Klarheit dieser Wahl, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich denke, genauso wie bei ihm die Wahl in Ordnung geht, auch wenn die ganze Reihe hervorragend spielt, wie es der Klaus schon gesagt hat, auch Herbert Gerdakis und Corey Trevino, die bei der Stürmerwahl noch seine härtesten Konkurrenten waren, muss man sagen. Sams genauso sozusagen hat er es verdient wie Max Kaltenhaus als Trainer. Die anderen Wahlen waren enger. Bei den Verteidigern, Klaus hat es schon angesprochen, da gab es ein paar andere, Shane Hanna, Max Bellinson, ja, auch Cole McDonald, die da so ein bisschen nah dran waren an Max Faber, der es jetzt insgesamt zum dritten Mal gewonnen hat, zeigt natürlich auch so ein bisschen auch die Feinfühligkeit der Manager, Trainer, Kapitäne, dass vom Tabellenführer letztendlich ja doch relativ zu den Tabellenführer für den Großteil der Saison auch zumindest einer dabei ist, der sozusagen eine Wahl, eine Kategorie gewinnt.
Ja, bei mir ist so, also ich war tatsächlich teilweise überrascht, also Spieler des Jahres, glaube ich, Andrew Jogan, was der aufs Eis zaubert, haben wir ja schon öfter thematisiert, sensationell, also war für mich tatsächlich klar, Trainer des Jahres, wenn man sieht, was Max Kaltenhauser in Regensburg leistet und vor allem dieser Run jetzt auf Platz 2, auch keine Überraschung. Tatsächlich, ich hatte auch eine Kategorie, wo ich etwas überrascht war, und zwar beim Torhüter des Jahres. In der DEL2 finde ich, sind im Allgemeinen sehr, sehr gute Torleute. Oleg Schilin in der Wahl hat mich dann tatsächlich etwas überrascht. Ich hätte eher mit einem anderen Torhüter gerechnet. Der wiederum taucht aber bei mir dann als Rookie des Jahres auf. Jonas Stettmer, der für mich eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Die Wahl zum Rookie des Jahres meines Erachtens auch völlig gerechtfertigt gewonnen hat und hat natürlich für den Torhüter des Jahres zu wenig DEL2-Spiele, glaube ich. Das ist mit ein Faktor. Mein persönlicher Favorit, darf man ja sagen, also weil ich mir viele Spiele auch angesehen habe, also mein Torhüter des Jahres wäre Tomek Kallen gewesen, aber sehr interessant tatsächlich, wie dann die Spieler, Clubverantwortlichen da abstimmen. Also finde ich sehr, sehr interessant, aber ansonsten auch, wie du schon gesagt hast, oder ihr beide, Max Bellinson wäre auch ein interessanter Kandidat gewesen. Max Faber, klasse Verteidiger. Da, glaube ich, war das Rennen relativ offen. Also, bin ich wirklich überrascht worden, aber tatsächlich ganz, also der Spieler des Jahres war für mich ganz klar. Ich glaube, für fast jeden, der die DEL2 gut verfolgt oder sehr, sehr intensiv verfolgt, glaube ich, war das relativ schnell klar, wer das werden muss, wenn alles normal läuft. Ja. Und jetzt haben wir natürlich noch den DEL2-Saisonendspurt. Kurz vor Ende der Hauptrunde. Ja, wer wird die Hauptrundenmeisterschaft gewinnen? Klaus, was meinst du?
Ja, die Entscheidung ist eigentlich schon vor der Saison gefallen. Also alles andere als Kassel ist natürlich, geht nicht und wird auch so kommen. Da reicht es natürlich. Und die Mannschaft, die dahinter steht, wenn das jemand gesagt hätte, dass nach 48 Spielen das so aussieht, wie es jetzt aussieht, dann glaube ich, hätten die Eishockey-Fans in Regensburg denjenigen mit der Sänfte durch die Stadt getragen. Also da glaube ich, ist die Ambition auch nicht da, wenn man tatsächlich diesen zweiten Platz halten können würde, wäre es ja nicht so nebenbei auch die beste Zweitliga-Platzierung.
Allerdings, Sebastian, ich glaube, du denkst, bist da der gleichen Meinung, die Kassel Huskies auf Platz 1 gerankt sind jetzt auch da, glaubst du auch, dass sie die Hauptrundenmeisterschaft gewinnen werden, denke ich mal.
Ja, ich denke, bei den noch ausstehenden Spielen und 8 Punkten Vorsprung wird das eher eine Formsache, dass sie das ins Ziel bringen. Alles in allem auch verdient. Und wie es der Klaus schon gesagt hatte, der große Favorit schon vor der Saison setzt sich am Ende durch. Hat sich ja schon letzte Saison in der Hauptrunde abgezeichnet, dass es da über die Distanz sehr schwierig anzukommen ist gegen die Nordhessen. Spannend wird heuer, wie wird es in den Playoffs aussehen. Dann beginnt alles von Null. Dann bekommen die Huskies ihre Gegner, die sie diesmal schlagen müssen auf dem Weg zur Penny DL. Und ich bin gespannt, ob sie aus den Erfahrungen vom letzten Jahr gelernt haben, weil darauf wird es am Ende ankommen.
Geht mir genauso. Also, wie wir ja auch schon in der Saisonvorschau gesagt haben, über Kassel führt die Meisterschaft, also zumindest mal die Hauptrundenmeisterschaft. Ich denke auch, sie werden das ins Ziel bringen. Aber ich finde dahinter die Verteilung zwischen den Plätzen 2 bis 6, wer jetzt die direkte Qualifikation schafft, vor allem auch das Heimrecht mitnimmt, noch sehr, sehr interessant. Habt ihr da eine Prognose? Sebastian, hast du irgendeine Prognose, wo du sagst, okay, ich denke mal, die kriegen das Heimrecht? Oder da mischen sich die Plätze noch groß? Oder wer kommt noch in die Top 6 rein?
Also in meinen Augen, glaube ich, werden sich sowohl Regensburg als auch Grimmitschau das Heimrecht nicht mehr nehmen lassen. Also ich sah auch Regensburg erstens mal zu konstant und zu viele individuell gute Spieler. Grimmitschau fand ich am Freitag sehr stark. Und auch da habe ich das Gefühl, dass da was zusammengewachsen ist und dass sie nicht mehr aus den Top 4 rausrutschen werden. Und das sind dann aber schon zwei Teams, weil du es gerade gesagt hast. Vor der Saison hätte ich nicht darauf getippt und viele andere wahrscheinlich auch nicht, dass Grimmitschau und Regensburg in den Top 4 landen würden. Geht mir fast ein bisschen ähnlich bei Landshut. Auch die sind wirklich auf einem guten Weg jetzt ins Viertelfinale einzuziehen. Und ja, dann dahinter wird es dann halt ein bisschen enger. Also Ravensburg, die konnte man in den Top 6 erwarten, aber ist so ein bisschen, fehlt die Konstanz schon seit Wochen in meinen Augen, auch wenn ich von Anfang an gesagt habe, wir keine einfache Saison als Titelverteidiger mit neuem Coach und ja, auch trotzdem viel Druck auf den jungen Spielern, weil sie ja doch insgesamt noch in der Breite auch eine sehr junge Mannschaft haben. Und ja, trotzdem glaube ich, dass mit Ravensburg in den Playoffs zu rechnen ist. Die haben einfach auch einen sehr eingespielten Kern der Mannschaft. Dahinter setze ich jetzt einfach mal auf Kaufbeuren, dass die es noch schaffen, ins Viertelfinale direkt einzuziehen, weil ich recht viel halte von Daniel Jun, ihrem Coach, und ich glaube, die wissen jetzt, worauf es ankommt. Und ja, beim Rest wird's eng.
Wie siehst das du, Klaus? Was glaubst du, wer die Top 6 am Ende der Hauptrunde bilden werden und wer mit dem Heimrecht rausgeht?
Ja, bei den Eisbären Ringsburg ist ja nur noch theoretisch die Form, dass sie aus den Top 4 rausfallen können. Das ist jetzt nur noch eine Torverhältnisfrage bei 4 Spielen. Das ist für mich durch. Gewisses Polster hat Grimmitschau auch. Also insofern sehe ich das so wie der Sebastian, denke ich, dass es um diesen vierten Platz geht. Und da müsste es eigentlich vom Kader her, würde ich da auf Landshut tippen. Ravensburg hat eine Konstanz da vorne als Spitzenmannschaft. Und dann ist halt die Frage, ob Krefeld die Aufholjagd noch schafft und in die Top 6 reindrückt. Ich denke, dem Standort wäre es auf jeden Fall zu wünschen. Ob das dann für die Playoffs so den großen Unterschied macht und du davor noch deine Spiele machen musst oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, auf Krefeld musst du immer schauen, weil auch die brutal viel Qualität haben, aber das halt bisher nicht geschafft haben, konstant abzurufen. Und ja, einen wird's da bröseln. Ich weiß nicht, ob, ja, vielleicht am ersten momentan Kaufbeuren, aber in der Liga sichere Vorhersagen zu machen, so viel Berufsjahre Erfahrung gibt's nicht. Also, glaub, auch nach 200 Jahren ginge das nicht.
Ja, ich gehe da ziemlich mit euch mit diesmal. Also ich glaube, die Eisbären und Krimmitschau werden das Heimrecht holen. Ich finde auch, dass Landshut momentan sehr, sehr konstant und stark spielt. Vor allem auch durch die meiner Meinung nach gezielt guten Nachverpflichtungen mit Luca Zitterbart, Jesse Koskem Cordova und jetzt auch noch Thomas Schmidt. Denke ich mir, dass Landshut jetzt wirklich den Kader so zusammen hat, dass das klappen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass die ersten vier, so wie sie jetzt sind, auch ins Ziel gehen. Ich glaube aber am ehesten, und da bin ich bei dir, Klaus, dass Kaufbeuren noch aus den Top 6 rausfällt und die Krefeld Pinguin noch reinkommen. Das ist meine persönliche Meinung. Was habt ihr für persönliche Präferenz, wer dann die Pre-Playoff-Plätze besetzen wird? Ob sich da noch groß was ändert oder sagt ihr, die sind eigentlich, wobei das sehr, sehr schwer ist in dieser Liga, ich glaube, das wissen wir mittlerweile ja alle, die sind so weit zementiert, dass auch die jetzigen, die jetzt auf 10 oder bis auf 10 stehen, von 7 auf 10, dass die auch so ins Ziel gehen. Klaus, glaubst du, dass das so ist oder glaubst du auch, hier wird sie noch ein bisschen was durchwürfeln?
Nee, da, von den Pre-Playoffs steht halt der fest, der oben rausfliegt. Und die anderen drei, da hat meine Glaskugel Schwächen. Aufzuzeigen, wer das sein könnte, da kann alles passieren. Da ist halt jetzt die Frage, was mit der Panikattacke in Dresden passiert, die ja auch unglaublich investiert haben dann nochmal. Also ich glaube, da hängt ganz viel dran, dass die das tatsächlich schaffen und nicht nach unten spielen müssen. Und man sieht ja auch an dem Beispiel Bad Nauheim, die da jetzt als Vorletzter drin hängen, 3 Punkte hinter dem Achten, wie schnell das gehen kann, dass du selbst als Finalist und Halbfinalist der letzten beiden Jahre in einer Liga wie dieser, wenn das eine oder andere nicht zusammenpasst, sofort in Nöte kommst und ja, so von den momentanen Auftritten machen mir dir ein bisschen Sorge. Da bin ich gespannt, ob da noch was passieren kann. Aber wir haben ja alle möglichen Varianten schon gehabt. Da verliert Rosenheim 0-8 und relativ bald darauf starten sie eine kleine Serie. Also selbst solche Sachen sind nicht aussagekräftig, was an dem einen Spieltag passiert, dass nicht am nächsten Spieltag das Gegenteil passiert. Also da wage ich nicht den Hauch einer Prognose, wer diese anderen drei sind, die dann tatsächlich einen Pre-Playoff-Platz ergattern. Ich weiß nur, dass da wahrscheinlich die Steine brutal plumpsen werden überall.
Das denke ich auch. Wagst du denn eine Prognose, Sebastian?
Es wäre ehrlicherweise völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen, wenn man sich jetzt darauf festlegen möchte, wer dann diese Teams sind, die am Schluss auf den Plätzen 8 bis 10 steht. Ich kann nur so viel sagen. Ich denke, dass Dresden den Nachteil hat. Sie haben sicherlich den Nachteil, dass sie ein Spiel weniger zu absolvieren haben durch das vorgezogene Spiel beim Hockey Outdoor Triple. Das heißt, sie müssen am letzten Spieltag zuschauen, was die Konkurrenz macht. Bad Nauheim, Klaus hat es schon angesprochen, ist sicherlich das Team mit zuletzt 4 Niederlagen in Folge und 0 Punkten aus den letzten 4 Spielen, die am schwersten in der Formkrise sind und jetzt durchgereicht wurden bis auf den vorletzten Platz. Und das bräuchte dort praktisch eine 180-Grad-Wende, um sozusagen doch noch in die Top 10 zu kommen. Aber das Schöne ist jetzt, zum Beispiel aus Bad Nauheimer Sicht, dass die ja fast gegen alle direkten Konkurrenten noch spielen. Die spielen noch in Dresden, die spielen noch in Selb, die spielen zu Hause gegen Rosenheim noch. Das heißt, das ganz Coole an diesem Spielplan jetzt in den letzten beiden Wochen ist einfach, dass es unglaublich viele Duelle in dieser Tabellenphase, von der wir gerade sprechen, noch gibt. Und das heißt, Prognosen, unglaublich schwierig oder unmöglich, darum traue ich mich da auch nicht. Aber sehr viel Drama, glaube ich, wird es da noch geben.
Dankeschön. Klaus, du wolltest noch was anmerken.
Ja, zum einen zum Outdoor, dieses Vorziehen vom letzten Spieltag ist natürlich in meinen Augen extrem unglücklich, weil der letzte Spieltag sollte gemeinsam stattfinden. Also es hätte jetzt ja nicht unbedingt so sein müssen. Es ist blöd, wenn da zwei Mannschaften zuschauen und wenn eine dann so drinsteckt in diesem Paket da unten, dann ist das schwierig. Und zu Bad Nauheim vielleicht, ich habe das Spiel in Regensburg ja gesehen, dass die Eisbären 7-3 gewonnen haben und wo der Harry Lange hinterher da gestanden ist und gesagt hat, klingt blöd, aber wir haben nicht so schlecht gespielt und tatsächlich war das so. Der Max Kaltenhauser hat da auch beigepflichtet, denke ich, und das Hinspiel hatten die Regensburger auf doofe Art und Weise verloren, nämlich Innenpfostenscheibe raus, Gegenzug, Siegtor für Bad Nauheim, das erste Spiel in Regensburg. Und diesmal war es halt umgekehrt, nur dass dann ein bisschen deutlicher worden ist. Und der Max Kaltenhauser hat schon immer gesagt, die ganze Saison, die Mannschaft, die den kühlsten Kopf bewahren wird und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, die wird sich dann durchsetzen. Weil man darf ja nicht vergessen, die Regensburger hatten mal 5 Niederlagen in Folge stehen, waren letzter zu einem anderen Zeitpunkt der Saison natürlich. Jetzt gehen langsam die Spiele aus. Aber ich glaube, dass auch das ein wesentlicher Faktor ist. Bad Nauheim ist sicherlich nicht Tabellenvorletzter in der Liga. Ganz sicher nicht. Ich glaube, da geht es jetzt um die Ruhe. Und der Faktor, gegen direkte Konkurrenten spielen zu können, den muss man halt jetzt nutzen. Und dann geht es eh wieder von vorne los. Also wenn du jetzt unter die ersten 10 kommst, dann schnaufst du tief durch und weißt, dass die Truppe was kann, was sie ja bewiesen hat die letzten 2 Jahre. Und die ist sicher nicht schlechter als die letzten 2 Jahre. Und dann geht's wieder von vorne los. Aber wird spannend sein zu sehen, wer wie reagiert.
Jawohl. Vielen Dank für eure Einschätzung. Ich bin da ähnlich bei euch. Also ich möchte gar nicht vorhersagen, wer am Ende in den Pre-Playoffs ist und wer nicht. Wie du schon gesagt hast, Klaus, es sind genau 3 Punkte, die den 13. vom 8. trennen. Also es kann sich noch alles ändern. Natürlich Dresden mit dem Nachteil am letzten Spieltag. Jetzt habe ich natürlich eine abschließende Frage in dieser Runde und dann für die Folge. Ja, wer ist denn euer Player to watch jetzt in der, sage ich mal, in der Primetime, wo es wirklich um alles geht? Klaus, hast du da schon jemanden rausgesucht?
Ach, ich habe am Freitag in Klingenthal das Spiel gemütlich am Fernseher verfolgt und da ist mir der Mr. Bellinson wieder extrem ins Auge gesprungen. Ist jetzt zwar keiner aus dieser heißen Phase, der kann eigentlich befreit aufspielen, aber man kann ja sagen, schauen wir mal, ob er diesen Verteidiger-Torrekord noch knackt, wo er nicht mehr so weit weg ist. Ist ja eine dieser Überraschungen in der Liga, weil ich glaube, Grimitschau ziemlich vergleichbar ist mit Regensburg. Alle personellen Maßnahmen haben, es gibt nicht mehr als 100%, aber ich denke, in den Fällen ist es da überall eher ein bisschen über 100%, genauso wie in Regensburg. Die beiden Vereine, und auch da habe ich mich mit Max Kaltenhauser vor der Saison schon unterhalten, der hatte sehr wohl auf der Rechnung, dass ein Grimitschau ganz anders daherkommen könnte und hat damals schon gemeint, wir müssen besser sein als die letzte Saison, weil sich gerade die außenrum um uns waren in der Tabelle letzte Saison und um diesen Platz 10 mit uns gekämpft haben, sich sehr stark verbessert haben. Und genau das ist ja auch eingetreten. Die Eisbären und Grimitschau sind die krassesten Beispiele, aber auch die anderen Teams haben sich verbessert, während vorne vielleicht gar nicht so viel passiert ist. Die sind gut geblieben, sage ich jetzt mal. Aber die Teams so um diesen 10. Platz haben halt brutal dazugewonnen und da sind alle Rechnungen aufgegangen und deswegen ist die Saison so rausgekommen, wie sie jetzt rauskommt.
Jawohl, danke dir. Sebastian, wer ist dein Player to watch?
Mein Player to watch ist einer der nachverpflichteten Akteure und zwar Torhüter Oskar Autio von den Stables Rosenheim. Finnischer Schlussmann, Gibt es ja einige, die sich so ganz über das europäische Eishockey verteilen, aber auch noch ein relativ junger und irgendwie in meinen Augen so ein bisschen vielleicht für Rosenheim das fehlende Puzzleteil, das sie noch gebraucht haben, um doch in die Playoffs zu kommen und eben nicht um den Klassenerhalt bangen zu müssen als Aufsteiger. Und ja, sie hatten natürlich mit Thomas Pöpperle einen sehr erfahrenen Schlussmann und dazu mit Christopher Kolatz für Lizenz Goalie noch einen guten Jungen dazu. Aber so ein bisschen fehlte die Konstanz und Pöpperle ist natürlich auch inzwischen in einem Stadium seiner Karriere, wo er nicht mehr jedes Spiel machen kann. Und drum haben die Rosenheimer jetzt offensichtlich noch auf der Torhüter-Position reagiert, was vielleicht viele gar nicht so auf dem Schirm hatten. Und ja, er debütiert mit einem Shutout gegen Regensburg, nicht die schlechteste Offensive der Liga, würde ich jetzt behaupten. War jetzt auch bei dem ganz wichtigen Spiel gestern gegen die Lausitzer Füchse wieder mitspielentscheidend, damit 2 Punkte eben in Rosenheim blieben. Und er könnte jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen derjenige sein, der dafür sorgt, dass die Star Bulls am Ende in den Top 10 stehen, in meinen Augen.
Ich habe mich auch für jemanden entschieden, der nachverpflichtet wurde, und zwar von den Dresdner Eislöwen. Und zwar ein Spieler, der unter die Haut gehen kann, der weiß, wann er ein Ausrufezeichen setzen muss, der Tore schießen kann, der eine Mannschaft mitreißen kann, der die Fäuste fliegen lassen kann. Und damit meine ich Travis Turnbull. Lange Jahre in der DEL, das merkt man schon an, ist ein absoluter Leader, nicht umsonst sofort von Trainer Sundblad zum Kapitän der Mannschaft gemacht worden. Ich glaube, der kennt tatsächlich, wie es läuft, in sowohl unten, wenn man nach oben möchte. Man hat ja gesehen, dass sich die Dresden eigentlich relativ schön nach oben gearbeitet haben, jetzt noch nicht in den Top Ten sind. Und ich glaube, das ist ein Spieler, auf den es wirklich noch ganz, ganz groß ankommen kann, um eben diesen Pre-Playoff-Platz noch zu erreichen. Durch seine Erfahrung und eben auch durch kleine Nicklichkeiten und zu polarisieren. Ich glaube, das ist etwas, was den Dresdnern in dieser Saison weite Strecken gefehlt hat, nämlich die Emotion am Eis. Und die bringt genau Travis Turnbull. Darum habe ich mich für Travis Turnbull entschieden. Zum Schluss möchte ich mich natürlich bedanken. Zuerst bei dir, Klaus, fürs Dabeisein.
Gerne, gerne.
Und Sebastian, vielen, vielen lieben Dank, dass du wiederum Gast warst.
Immer wieder gerne, danke.
Und vielen Dank an alle Zuhörer. Und wer mehr lesen möchte, bitte die Ausgabe der Eishockey News am Kiosk kaufen oder online einsehen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.